Brot und Rosen. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. Heute möchte ich euch ein historisches Ereignis vorstellen, das als Bread and Roses Riot in die Geschichte einging. Zu vielen meinen Geschichten, das möchte ich vorwegnehmen, gibt es einen persönlichen, privaten Zugang. Sei es ein Erlebnis, eine Erzählung oder eine Begegnung. Es ist der inspirierende Funke, um den es geht. Normalerweise lasse ich diesen weg, beziehungsweise er bleibt bei mir, so dass die Geschichte für sich selbst steht. Dabei geht es in erster Linie darum, den LeserInnen, beziehungsweise HörerInnen, die Freiheit zu lassen, die Geschichte so zu lesen, wie sie es lesen. Mit ihrem persönlichen Hintergrund, ihrer eigenen Herangehensweise. Sobald ich meine Interpretation mitliefere, ersticke ich diese Freiheit. Weil ich die Gedanken in eine bestimmte Richtung laufen lasse, bei dieser Geschichte möchte ich dieses normalerweise ausnahmsweise aufgeben, da diese für mich von ganz besonderer Bedeutung ist. Am Anfang steht immer eine Begegnung. Ausgangspunkt für die Entwicklung, Veränderung oder Besinnung im Leben ist zumeist, so meine Erfahrung, eine Begegnung. Begegnungen geschehen in den vielfältigsten Formen. Mit Lebewesen, aber auch mit Bildern, Büchern, Botschaften oder, wie es in diesem Fall geschah, mit einem Lied. Brot und Rosen, vorgestellt als Frauenlied und für mich entdeckt beim Politliedersingen in Alberts Bücherlager. Organisiert monatlich von Chris Fiere-Peterka. Es sprach mich an, zunächst rein intuitiv, denn es gibt Wörter, die eine Bedeutung haben, die weit über das bezeichnete Ding hinausgeht. Man könnte sie auch als symbolträchtig oder metaphertauglich bezeichnen. Sowohl das Brot als auch die Rosen gehören dazu. Als das, was der Mensch zum Überleben braucht, verbunden mit dem, was über das nackte Überleben hinausgeht. Brot. Brot ist, zumindest in unseren Breiten, ein Grundnahrungsmittel. Es genügt, um satt zu werden, für eine Weile. Gerade deshalb hat es auch eine weitreichende Bedeutung. Es steht auch für Gastfreundschaft und Miteinander. Das, was das Leben grundlegt, wird im Teilen zur Fundierung von Gemeinschaft. Genauso ist es jedoch auch Zeichen der Repression und der Unterdrückung. Denn wer die Macht hat, Brot zu geben, hat auch jene, es vorzuenthalten. Deshalb die klare Forderung nach dem, was eigentlich selbstverständlich sein sollte in einer Gemeinschaft, was das bloße, nackte Überleben sichert. Auch ohne das Lied zu singen, besteht das Anrecht auf Brot. Mittlerweile ist das Recht auf Grundnahrungsmittel in die UN-Menschenrechtscharta aufgenommen worden. Hübsch zu lesen und auch nett zu erzählen, so wie sich auch andere Märchen hübsch lesen und nett erzählen lassen. Und ein Märchen ist es allemal, solange es die Weltgemeinschaft bzw. deren politische FührerInnen es für legitim erachten, dass Grundnahrungsmittel der neoliberalen Wirtschaftssklaverei anheimgestellt werden. Und damit zynischerweise in Kauf genommen wird, dass jeden Tag Millionen Menschen verhungern. Obwohl es für alle genug Brot gibt. Und wenn es schon das Brot nicht gibt, warum dann auch noch Rosen fordern? Rosen. Zumal bei dem Wort Rosen in unseren Breiten, in denen die meisten warm, satt und trockengelegt leben, vor allem die nostalgisch-romantische Vorstellung eines Symbols für die Liebe, die mit Schmerz verbunden ist, im Vordergrund steht. Wer um das Überleben kämpft, braucht keine Rosen im Sinn von unnötigem Luxus. Diese Art einer präpotenten Besserwisserei verführt uns gerne dazu, uns anzumaßen, denen, die nicht dieses Privileg haben, vorzurechnen, wofür sie denn ihr Geld unnötig ausgeben, während wir das dritte iPhone im selben Jahr auspacken und über einen Billigsturlaub auf den Malediven nachdenken. Es ist nur allzu verführerisch, wenn man von Kindesbeinen an ein patriarchales, paternalistisches System gewöhnt ist, das uns offenbar das Recht gibt, über andere zu urteilen. Dabei stehen die Rosen hier für dieses mehr als das, was man zum nackten Überleben benötigt. Für menschenwürdige Arbeitsbedingungen, für Zeit haben, für soziales Miteinander, einen Ort zum Rückzug, für Licht und Farbe in einem dumpfen, grauen Alltag, aber auch für Sicherheit und Bildung. Und nicht zu vergessen die Gesundheit. Nicht einmal diese eingestandenermaßen hübsche kleine Symbolträchtigkeit würde eine ausführliche Auseinandersetzung noch nicht rechtfertigen. Und ich würde nicht davon erzählen, aber wie die Recherche ergab, steht hinter einem einfachen Lied mit gerade mal 16 Zeilen ein Streik, der es vermochte, Diskriminierung, Frauenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit zu überwinden, zu übergreifender Solidarität führte, sodass gemeinsame Ziele erreicht wurden. Leider jedoch auch für die Erfahrung, wie schnell all diese positiven Aspekte wieder verloren gehen. The woman worker needs bread, but she needs roses too. Dieser Satz, der dann als Bread and Roses Eingang fand in ein Gedicht von James Oppenheim, stammt aus einer Rede der New Yorker Gewerkschafterin Rose Schneidermann, die sie während eines Streiks der TextilarbeiterInnen hielt, der als der Lawrence-Streik in die Geschichte einging. Als ein Beispiel für die Überwindung von tiefgreifenden Gräben zwischen Rassen, Geschlechtern und sozialen Gruppen. In einer Situation, in der eine bekannte Ordnung gerade erst untergegangen war, aus der man dann Idealvorstellungen in die neue mitnahm, in der sie nicht mehr stimmig sind. Er steht aber auch für die Kraft der Solidarität und des Miteinander, das so viel bewegen kann. Im Laufe der Recherche zeigte sich, dass dieses sogenannte Frauenlied, das mittlerweile zur internationalen Gewerkschafts- und Frauenbewegung gehört, erstmals vertont 1976 von Mimi Farina, nach wie vor als Aufruf und Mahnung dienen sollte, sich nicht gegeneinander ausspielen zu lassen. Und das Eintreten für gemeinsame Ziele nur erreicht werden kann, wenn man miteinander an einem Strang zieht. Doch um das zu verstehen, muss man um die Ereignisse wissen, die offiziell am 12. Januar 1912 in Lawrence, Massachusetts begannen und sich zu den symbolträchtigsten in der Geschichte der US-amerikanischen Arbeiterbewegung entwickelte. Was war vor den Maschinen? Wir haben uns daran gewöhnt, dass man, um einer Erwerbsarbeit nachzugehen, das Haus verlässt. Eine Fabrik, ein Büro, ein Amt oder eine andere Institution aufsucht, um dort rund 8 Stunden seines Tages zu verbringen. Und dann wieder nach Hause geht. Auch wenn es mittlerweile nicht mehr unüblich ist, die verschiedensten Tätigkeiten, die früher auswärts geschahen, zu Hause genauso gut erledigen zu können, oftmals unter dem Begriff Homeoffice zusammengefasst. Dennoch denkt man bei geregelter Arbeit normalerweise an lohnabhängige Erwerbsarbeit außer Haus. Denn sonst wäre es nicht zu erklären, warum man sich genötigt fühlt, den NachbarInnen gegenüber rechtfertigen zu müssen, warum das Auto an einem Dienstag um 10 Uhr vormittags noch vor dem Haus steht. Diese Trennung von Arbeits- und Lebenswelt ist uns so selbstverständlich, dass wir überzeugt davon sind, dass es immer so war und immer so sein wird. Die Vorstellungswelt des Menschen ist eben allzu oft durch seine eigene Lebenswirklichkeit begrenzt. Dabei war es genau umgekehrt. Während des Großteils der Geschichte, während der Geschichte der Sesshaftigkeit, muss man dazu sagen, herrschte die geschlossene Hauswirtschaft vor. Und tut es in vorwiegend agrarisch dominierten Gesellschaften immer noch. In der Produktions-, Konsumations- und Lebensstätte ein und denselben Ort meinten. Das bedeutet aber auch eine gewisse Unabhängigkeit. Selbst sogenannte Kleinhäusler hatten in den meisten Fällen ein kleines Stück Land, das ihnen das Überleben durch den Anbau von Gemüse, Kartoffeln etc. ermöglichte. Knechte und Mägde waren eingebunden in den Familienverband, ebenso wie Lehrlinge und Gesellen im Haushalt des Meisters, für den sie arbeiteten. Landwirtschaftliche und handwerkliche Qualifizierung waren notwendig, um Dinge zu produzieren. Die Gesellschaft war bis zur sogenannten industriellen Revolution eine agrarisch geprägte. Wir sind es gewohnt, diese mit der Erfindung des Fließbandes oder der Maschinen in Verbindung zu bringen, beziehungsweise diese als ihr hervorstechendstes Merkmal zu sehen. Das alleine konnte es allerdings nicht gewesen sein, denn um genügend Arbeitskräfte für die neu entstehenden Produktionsverfahren freisetzen zu können, waren zwei andere Entwicklungen entscheidend. Einerseits kam es zur Modernisierung der Landwirtschaft, die nun weniger Arbeitskräfte bedurfte, bei gleichzeitiger Erhöhung der Erträge. Andererseits sank die Kindersterblichkeit signifikant. Die Ersetzbarkeit des Menschen. Tausende Menschen strömten vom Land in die Städte auf der Suche nach Arbeit. Das Überangebot an Arbeitskräften drückte die Löhne, denn wenn es jemand ablehnte, zu den gegebenen Bedingungen zu arbeiten, fand sich jemand anderer. Darüber hinaus wurden Frauen und Kinder schlechter bezahlt als Männer. Ebenso wie heute verdienten Frauen rund ein Drittel weniger, was die Männer dazu veranlasste, sie als billige Schmutzkonkurrenz zu sehen, die ihnen die Arbeitsplätze streitig machten. Das ging sogar so weit, dass die Gewerkschaften es ablehnten, ihre Interessen zu vertreten. Und das war keinesfalls auf die konservativen Kräfte beschränkt, sondern war auch Credo innerhalb der proletarischen Kreise. Denn das Idealbild der Frau war auch hier das der Hausfrau und Mutter, entgegen jeglicher ökonomischen Notwendigkeit und Vernunft. Denn eine Arbeiterfamilie konnte nur überleben, wenn jeder und jede, der oder die arbeiten konnte, das auch tat. Ideal und Wirklichkeit klafften immer weiter auseinander, 1912 ebenso wie 2012. War die Arbeiterin darüber hinaus auch noch Immigrantin, traf sie auf weitere Diskriminierung. 1912 ebenso wie 2012. Wenn wir zusammen gehen. Wenn wir zusammen gehen, ja, dann können wir was bewegen, dachte Antonia, als sie den morgendlichen Weg zur Fabrik antrat. In Scharen strömten die Frauen und Männer, aber auch Kinder, Jungen und Mädchen ihrem Arbeitsplatz entgegen. Es war bitterkalt in diesem Januar 1912, ganz anders als in ihrer italienischen Heimat. Wehmütig dachte sie daran zurück. Es war erst ein halbes Jahr her, dass sie diese verlassen hatten, sie, ihre Eltern und ihre zwei Schwestern. Was sie getrieben hatte, war weder politische Verfolgung noch andere Repressionen, sondern schlicht die wirtschaftliche Not. In Amerika, so hieß es, da ist alles besser. Jeder hätte Arbeit und würde so viel verdienen, dass man davon gut leben könne. All das hielt sie aufrecht, machte den Abschiedsschmerz und die wochenlange Überfahrt erträglich. Immerhin, sie war nicht alleine, denn ihre Familie war bei ihr. Sie kannte genügend Auswanderer, die die Reise auf eigene Faust antraten, wie ihre beste Freundin Sarah. Sie waren auf demselben Schiff gewesen, teilten ihre Verzweiflung, aber auch ihre Hoffnungen und Träume, an denen sie unbeirrt festhielten. Trotz der feuchten, engen Wohnung, in der man nie die Sonne sah, war es doch schon ein Glück, überhaupt eine Wohnung zu haben. Auch entgegen den miserablen Arbeitsbedingungen und dem Hungerlohn, der gerade eben ausreichte, um nicht zu verhungern. Wann war sie das letzte Mal satt gewesen? Aber bei Mädchen mit 14 fällt es nicht auf, denn sie sind immer hungrig, auch und vor allem nach dem Leben. Sie träumte auch dann noch, wenn sie sich einreihte in die Scharen derer, die am Morgen zur Arbeit strömten und am Abend wieder nach Hause. Finster war es, wenn sie aufbrachen und wenn sie zurückkehrten. In diesem schrecklichen Winter, nie sah sie die Sonne und rund um sie, da waren so viele Stimmen, die sie nicht verstand, nur dass sie sie verachteten. Das war unmissverständlich, auch wenn sie die fremde Sprache nicht verstand. Dabei waren sie doch selbst Einwanderer gewesen. Saßen sie nicht im selben Boot, eigentlich? Einwanderung. Lawrence, Massachusetts wurde 1840 gegründet als die erste geplante Industriestadt der USA und war ein wichtiger Standort für die Textilindustrie. Die sowohl für den amerikanischen als auch den europäischen Markt erzeugte. In erster Linie Baumwoll- und Wolltextilien. Die Maschinen der Fabriken wurden durch Wasserkraft aus dem Great Stone Dam mit Energie versorgt. Zählte die Stadt 10 Jahre nach ihrer Gründung gerade mal 8.282 Einwohner innen, so hatten sich diese bis 1910 mit 85.068 mehr als verzehnfacht. Grund dafür war die fortwährende Zuwanderung. Dabei wurde jede EinwandererInnen-Generation von der folgenden unter wirtschaftlichen Druck gesetzt. Die EngländerInnen und SchottInnen von den IrInnen und Deutschen, diese von den ItalienerInnen und diese wiederum von den PolInnen, LitauerInnen, RussInnen und ChinesInnen. Der immerwährende Kampf um knappe Ressourcen stand einer Solidarisierung und damit einem gemeinsamen Eintreten für ihre Rechte entgegen. Die konservativen Gewerkschaftsführer der American Federation of Labor, AFL, waren überzeugt, dass Frauen und Migranten, die kaum Englisch sprachen und in vielen Nationalitäten zersplittert waren, nicht gewerkschaftlich organisiert werden sollten. So sahen sich Frauen wie Antonia einer doppelten Diskriminierung ausgesetzt. Einerseits war sie eine Frau, die Löhne drückte, andererseits war sie Italienerin. Sie zählte nicht zur ersten Generation an EinwanderInnen und wurde von jenen, die sich quasi bereits eingerichtet hatten und nun ihren Platz beanspruchten und verteidigten, ebenfalls missbilligend behandelt. Umso bemerkenswerter, dass es letztlich doch zu einem Schulterschluss kam. Fehlende Solidarität. Wenn Sie sich nur zusammenschließen, dann können Sie viel erreichen. Immer diese Kleinlichkeiten höre ich immer wieder sagen, von jenen, die durch die Gnade der historischen Entfernung von den Ereignissen anno 1912 nicht betroffen sind. Dabei ist zu beobachten, wie die Solidarität unter den unselbstständig Erwerbstätigen immer mehr sinkt. Ein Indiz dafür ist die Anzahl der Gewerkschaftsmitglieder, die seit ihrem Höchststand im Jahr 1991 mit rund 1,6 Millionen bis ins Jahr 2015 mit einem Tiefstand von 1,2 Millionen kontinuierlich abnahm. Es mutet beinahe wie vorauseilender Gehorsam an, wenn man sich durch Entsolidarisierung den möglichen Karriereweg nicht verbauen möchte. Oder es geht schlicht und ergreifend darum, die ArbeitnehmerInnen nicht zu verärgern durch eine mögliche Gewerkschaftsmitgliedschaft. Denn immer noch scheinen gewerkschaftliche Zusammenschlüsse argwöhnisch beobachtet zu werden. Wer nicht rebellieren möchte, braucht auch keine Gewerkschaft, tönt es von UnternehmerInnenseite. Das geht so weit, dass Menschen, die offen zu ihrer Mitgliedschaft stehen, gar nicht erst eingestellt werden, natürlich nur inoffiziell. Diese Angst um den Arbeitsplatz führt zu immer mehr Zugeständnissen. Dazu kommt noch die Konkurrenz durch ImmigrantInnen. Betrachtet man den geplanten politisch unterstützten Zuzug von sogenannten GastarbeiterInnen seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, so kann man das gleiche Phänomen beobachten, wie es in Lawrence bereits auftrat. Die einzelnen Ethnien bleiben unter sich, lernen kaum oder nur gebrochen Deutsch und können sich dementsprechend nicht integrieren. Hätte es so funktioniert, wie die PolitikerInnen das damals am Reißbrett skizziert hatten, so wäre die Bemühung um Integration gar nicht notwendig gewesen. Denn angedacht war ein Rotationssystem, bei dem junge, kräftige Männer gerade während der Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders ein paar Jahre blieben und dann wieder nach Hause geschickt wurden. Doch diese Menschen hielten sich nicht an die politischen Pläne, denn sie blieben. Nicht nur das, sie holten ihre Frauen und Kinder nach. Das kalkuliert Einsatz und wieder abschiebbare Humankapital entpuppte sich als Menschen mit menschlichen Bedürfnissen. Damit hatte man nicht gerechnet. Ideal und Wirklichkeit. Heitere, lächelnde, mit dem Leben zufriedene Frauen, die sich um den Haushalt und die Kinder kümmerten, des Abends den Ernährer mit einem schmackhaften Essen in einer sauberen, hellen Wohnung empfingen, das war das Idealbild der Zeit. Auch Antonia träumte davon, wie alle Mädchen um sie herum, die mit ihr täglich in die Fabrik gingen, um dort 60 Stunden pro Woche zu verbringen. Die Hälfte aller Mädchen über 14 Jahren arbeiteten in der Textilindustrie. Arbeitsunfälle waren an der Tagesordnung. Und wer verletzt oder krank war, verlor seinen Arbeitsplatz. Eine andere nahm ihn ein. Dennoch träumten sie von einem Leben, das in allem dem widersprach, was sie tagtäglich erlebten, Hausfrau und Mutter sein. Dasein für die Kinder, während die Frauen um sie bereits wenige Tage nach der Geburt wieder arbeiten gingen, weil sie es nicht wagten, länger ihrem Arbeitsplatz fernzubleiben. Die Säuglinge wurden der Obhut jener Geschwister übergeben, die noch nicht arbeiten gehen konnten oder fremdbetreut. Antonias Mutter hatte kurz nach ihrer Ankunft einem Jungen das Leben geschenkt. Wenige Wochen später war er tot und in einem Armengrab verscharrt worden. Die Kindersterblichkeit lag bei Kindern bis zum 6. Lebensjahr bei knapp 50%. Für Trauer war keine Zeit und auch kein Platz. Auch nicht für Freude. Die Hausarbeit musste nach einem langen Tag, den sie mit der Ausführung der immer gleichen Tätigkeit verbracht hatten, erledigt werden. Oder am Sonntag, zumindest der war frei. Mangelernährt und ausgelaugt, viel zu viele Kohlenhydrate und kaum Eiweiß bestimmten den Speiseplan, weil nur das Billigste gekauft werden konnte. Doch eines Tages, so war Antonia überzeugt, würde ihr Traum in Erfüllung gehen. Bürgerliche Ideale und proletarische Wirklichkeit. Menschen neigen dazu, Ideale aufrechtzuerhalten, nicht weil sie wirklich erstrebenswert sind, sondern weil sie ihnen anerzogen wurden. Sie werden nicht hinterfragt, sondern einfach unreflektiert angestrebt. Das erklärt, warum sie sich so hartnäckig halten. Manche davon betrafen und betreffen die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Anständige Frauen, so der Tenor, nicht nur in konservativen Kreisen, gehen nicht arbeiten. Damit wurden die in der Fabrik arbeiteten Mädchen und Frauen als liederlich und moralisch verworfen gesehen. Dabei wurde geflissentlich übersehen, dass diese kaum eine Wahl hatten. Wenn sie nicht gerade das fragwürdige Glück hatten, in eine Familie geboren worden zu sein, die sich zum sogenannten Mittelstand oder gar zur Oberschicht zählen konnte, hatten sie keine andere Möglichkeit, als arbeiten zu gehen, um schlicht und ergreifend nicht zu verhungern. Offen standen zu jener Zeit nur die Beschäftigung als Dienstmädchen in der Fabrik oder als Prostituierte. Wobei gegen letztere vor allem auch konservative Frauen wetterten, ohne die sozialen Implikationen zu sehen. Opfer der Prostitution waren die Männer, so die allgemeine Meinung, nicht die Frauen. Hätten die, die von ihrem moralisch hohen Ross so unerbittlich auf diese Frauen herabsahen, ihnen eine Alternative geboten, so könnte man es noch irgendwie verstehen. Aber vielleicht ist es erstrebenswerter, anständig zu verhungern, als unanständig zu überleben. Darüber hinaus wurde gegen die hohe Geburtenrate gewettert. Würden die ArbeiterInnen, so hieß es, nicht so viele Kinder bekommen, so würden sie auch nicht hungern müssen. Offiziell wurde das so verbreitet. Eine ungeheure Doppelzüngigkeit, denn einerseits wurde es verboten, über Empfängnisverhütung auch nur zu sprechen, und speziell aus kirchlichen Kreisen war das berühmte »Seid fruchtbar und vermehret euch« unermüdlich verbreitet. Und andererseits waren die FabrikantInnen froh über den reichlichen Kindersegen, da er einen nicht versiegenden Nachschub an Arbeitskräften garantierte, aber auch die Familien in Abhängigkeit hielt. Das weibliche Idealbild heute. Das Idealbild der Hausfrau und Mutter ist längst passé. Es hat den Petticoat und die gestärkte Schürze abgelegt. Auch das immerwährende Lächeln und der selbstgekochte Pudding sind vorbei. Er wird fertig gekauft. Frauen in unserer westlichen Gesellschaft können und dürfen alles. Kein Weg ist ihnen versperrt. Egal welche Ausbildung sie machen möchten, sie finden den Zugang offen. Sie müssen auch ihren Mann nicht mehr um seine Erlaubnis fragen, wie es bis 1972 der Fall war, ob sie arbeiten gehen dürften. Frauen heute sind mündig, selbstständig, selbstbewusst und können frei entscheiden. Selbst Hausfrau und Mutter können sie sein, wenn sie das so wollen. Soweit die Theorie. Doch das Ideal der unabhängigen Frau kann nur verwirklicht werden, wenn sie selbst Geld verdient. Denn Unabhängigkeit im politischen, rechtlichen oder auch sozialen Sinn ist nichts wert ohne eine ökonomische Grundlage. Man kann es drehen und wenden, wie man will, es geht letztlich immer ums Geld oder, um es volkswirtschaftlich vornehmer auszudrücken, um die Steigerung des BIP, des Bruttoinlandsproduktes. Deshalb ist das Idealbild jenes der karriereeifernden Frau, die ihre Kinder am besten von Anfang an fremd betreuen lässt, eine Putzfrau engagiert hat und ständig Fertigprodukte aufwärmt, wenn sie schon nicht mit ihrer Familie auswärts essen geht. Denn die Fremdbetreuung erhöht das BIP, nicht jedoch die Mutter zu Hause mit dem Kind. Die Putzfrau, die die Hausarbeit erledigt, erhöht das BIP, nicht die Menschen, die selbst zu Besen, Schaufel und allem anderen greifen, was notwendig ist, um die Wohnung sauber zu halten. Und nicht das selbstgemachte Essen, womöglich noch angereichert mit Gemüse aus dem eigenen Garten, erhöht das BIP. Ganz anders, wenn man sein Geld ins Restaurant oder in eine Junkfood-Filiale trägt. Frauen sollen finanziell unabhängig sein und ihren eigenen Lebensweg gehen können, aber sie werden in eine Ecke gedrängt, in der sie nicht sehen, dass soziale und familiäre Strukturen zerstört werden. Nicht das Heimchen am Herd ist die Antwort, sondern die gemeinsame Übernahme der Lebensverantwortung der Familie und Gesellschaft. Frauen dürfen, wie sie es schaffen, das ist ihr Problem. Alleingelassen, politisch und gesellschaftlich, finden sie sich darüber hinaus angefeindet von den eigenen Geschlechtsgenossinnen. Better to starve fighting than to starve working. ArbeiterInnen, die eigentlich im selben Boot saßen, die gleichen Not litten und den gleichen Bedingungen ausgesetzt waren, schienen sich dessen nicht bewusst zu sein, dass die internen Spaltungen dazu führten, dass es nicht gelingen würde, gemeinsam für eine Veränderung einzutreten. Desto bemerkenswerter erscheinen die Vorkommnisse, die mit dem 11. Januar 1912 scheinbar unaufhaltsam ihren Lauf nahmen. Als wäre plötzlich ein Damm gebrochen, der so lange standgehalten hatte. Wie so oft war es wohl der eine Tropfen, der den Ausschlag gab. Dieser Tropfen kam allerdings nicht von den Berechnungen, die ein Kongressabgeordneter der Sozialistischen Partei aus Wisconsin, John Berger, 1909 erstellte. Er kam dabei zu dem Schluss, dass der Anteil der Lohnzahlungen in der Textilindustrie 1890 gerade mal 22% der Erlöse in der Höhe von 164,6 Millionen Dollar betrug. Bis zum Jahr 1905 waren die Erlöse auf 212,7 Millionen Dollar angestiegen, während der Lohnanteil auf 19,5% gesunken war. Doch solche Berechnungen und die daraus zu ersehenden Unstimmigkeiten erreichten nicht die ArbeiterInnen, die täglich ums Überleben kämpfen mussten, gegen Mangelernährung und Verelendung. Andererseits begannen auch die Kapitalisten einzusehen, dass die Entkräftung ihrer ArbeiterInnen nicht in ihrem Sinne sein könnte. Handelte es sich schließlich um notwendige Ressourcen wie die Maschinen, die ihre volle Leistungskraft nur dann erfüllten, wenn sie regelmäßig gewartet wurden. Deshalb wurde am 1. Januar 1912 die gesetzliche Wochenarbeitszeit auf 54 Wochenstunden beschränkt, allerdings bei gleichem Lohn. Diese Neuerung wurde den ArbeiterInnen der Textilindustrie mit der Aushändigung ihres Wochenlohnes am 11. Januar 1912 schlagartig bewusst, da sie sofort erkennen konnten, dass es zum Überleben nicht reichen würde. Lohn für 6 Stunden konnten über Leben oder Tod entscheiden. Frauen, die ihre Kinder gerade so durchgebracht hatten, wussten, dass diese nun noch mehr hungern würden müssen als bisher. Spontan legten sie die Arbeit nieder und riefen zum Streik auf. Diesem Aufruf folgten 2000 ArbeiterInnen aus allen 12 Textilfabriken. Das war der Auftakt zu einem Streik, der zu einem der symbolträchtigsten in der Geschichte der US-amerikanischen Arbeiterbewegung wurde und zu einem der spektakulärsten Arbeitskämpfe der Industrial Workers of the World, kurz IWW, deren Mitglieder auch Wobblies genannt wurden, und widerlegten damit die Ansicht der konservativen Gewerkschaften, Frauen und MigrantInnen ließen sich nicht gewerkschaftlich organisieren. Better to starve fighting than to starve working. Mit dieser Parole stürmten mehrere tausend ArbeiterInnen die italienische und die US-amerikanische Fahne schwenkend am 12. Jänner 1912 sämtliche Textilfabriken in Lawrence und legten die Arbeitsprozesse lahm. Sie begannen bei der Washington Mill, gingen zur Wood Mill und zur Iron Mill, bei der sich ihnen weitere 2000 ArbeiterInnen anschlossen. Bei den Duck Mills wurden sie durch ein massives Polizeiaufgebot zurückgedrängt. Ebenso bei der Pacific und Prospect Mill. Mehr als die Zerstörung der Maschinen konnten diese allerdings nicht ausrichten. Bis Samstagabend, den 13. Jänner 1912, war die Anzahl der streikenden ArbeiterInnen auf 20.000 angewachsen und Montagmittag glich die Stadt einem Heerlager. Denn während dieser 3 Tage waren Polizei- und Milizeinheiten aus dem gesamten Bundesstaat Massachusetts zusammengezogen worden. Auch der Gouverneur reagierte und ließ das Kriegsrecht in Lawrence ausrufen. Dazu gehörte das Verbot von öffentlichen Versammlungen. Nochmals wurden die Kräfte der Exekutive aufgestockt. Zu Polizei und Miliz kam die Nationalgarde dazu. Diese Abwehrmaßnahme gegen hungernde, ausgebeutete Menschen kostete den Staat $4.000 pro Tag. Die Reaktion der Streikenden war unmissverständlich. Sie ignorierten die Anweisungen und hielten Free Speech Versammlungen ab. Darüber hinaus gab es ab jenem Montag, den 15. Januar 1912, permanente Streikposten und Blockaden in den Fabriken, auch um denen den Zugang zu verwehren, die den Streik boykottierten. Darin wird die Bereitschaft der ArbeiterInnen deutlich, alles zu riskieren, selbst gegen die überbordende Staatsmacht, um gegen die buchstäblichen Hungerlöhne anzukämpfen. Permanent befanden sich nun rund 20.000 Menschen im Streik, also ein Drittel der 60.000 in der Textilindustrie in Lawrence beschäftigten Menschen. Die Demonstrationen hatten 3.000 bis 10.000 TeilnehmerInnen. Jener Freitag, der 12. Januar 1912, bildete den Auftakt zu einem Streik, der 9 Wochen dauern sollte. Das war nur möglich, weil sich eine Welle Solidarität und auch Unterstützung breitmachte, allen Widrigkeiten zum Trotz. Solidarität und Hilfsbereitschaft. 20.000 ArbeiterInnen aus zumindest 25 Nationen nahmen an diesem Streik teil. Auch wenn es hieß, es wäre nicht möglich, nicht mit ArbeiterInnen, nicht mit MigrantInnen, doch was unter der Ägide der IWW, Industrial Workers of the World, auf die Beine gestellt wurde, muss seinesgleichen suchen. So wurde ein 60-köpfiges Streikkomitee gebildet, in dem die 15 am stärksten vertretenen Nationalitäten jeweils 4 Mitglieder stellten. Außerdem wurden auch noch StellvertreterInnen bestellt, um im Fall einer Verhaftungswelle arbeitsfähig zu bleiben. Dieses Komitee diente dazu, die Aktionen zu koordinieren und den Forderungen der Arbeiterinnen nach einer substanziellen Lohnerhöhung zum Durchbruch zu verhelfen. Dabei konnten die Forderungen als durchaus nicht übertrieben gewertet werden. Einerseits verlangten sie eine Herabsetzung der Arbeitszeit auf 54 Stunden pro Woche und eine Lohnerhöhung von 15%. Zieht man dabei in Betracht, dass der Stundenlohn im Schnitt 16 Cent betrug, bedeutet dies eine Erhöhung um 2,4 Cent pro Stunde. Dazu kam noch die Forderung nach einem verdoppelten Stundenlohn bei Überstunden. Dabei sind weiteres die Steigerungen der Erträge der Fabrikanten nicht außer Acht zu lassen. Doch selbst um das zu erreichen, war ein so ausgedehnter Streik notwendig. Das 60-köpfige Komitee traf sich regelmäßig zum Austausch. Dabei waren die einzelnen Gesandten der verschiedenen Nationalitäten für ihre Leute verantwortlich. Sie wurden dafür mit Voten und Arbeitsaufträgen ausgestattet, die bei den täglich stattfindenden öffentlichen Versammlungen des Streikkomitees besprochen wurden. Um sicherzugehen, dass auch jede und jeder den Diskussionsbeiträgen folgen konnte, wurden diese in 25 Sprachen übersetzt. Insgesamt dauerte der Streik 9 Wochen, in deren Verlauf 335 Arbeiterinnen festgenommen und 320 von ihnen zu Geld- und Haftstrafen verurteilt wurden. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie es möglich war, ohne Lohn und Absicherung diese 9 Wochen wirtschaftlich zu überleben, wie die Versorgung der Kinder sichergestellt wurde oder die medizinische Versorgung. Eine Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft. Trotz aller negativen Vorzeichen fanden sich übers ganze Land verstreut viele Sympathisantinnen und UnterstützerInnen für den Arbeitskampf in Lawrence. Und entgegen manch heutiger Erfahrung blieb es nicht bei verbalen Beteuerungen, sondern sie fanden handfesten Niederschlag. So versorgte eine belgische Bäckerei vor Ort 20.000 ArbeiterInnen wochenlang kostenlos mit Brot. Der IWW, deren Funktionäre im ganzen Land unterwegs waren, sammelten weit mehr als 74.000 Dollar an Spenden für den Streik. Suppenküchen wurden eröffnet und viele Ärzte folgten dem Aufruf, nach Lawrence zu kommen, um den Menschen, den Streikenden und ihren Familien kostenlose medizinische Versorgung zukommen zu lassen. Darüber hinaus wurden einige hundert Kinder von TextilarbeiterInnen für die Dauer des Streiks bei Mitgliedern und UnterstützerInnen der IWW, der Sozialistischen Partei und anderer Organisationen in New York City und Philadelphia untergebracht. Damit waren die Kinder versorgt und die Eltern entlastet. Endlich, am 13. März 1912 wurde von Arbeitgeberseite eingelenkt und eine Lohnerhöhung zwischen 15% und 21%, differenziert nach Lohngruppe, sowie die Einführung von Überstundenzuschlägen angeboten. Dieses Angebot wurde angenommen. Die ArbeiterInnen hatten einen langen, harten Kampf geführt. Es wurde deutlich, dass Solidarität und gemeinsames Eintreten viel bewegen können, sodass das Brot gewonnen wurde und die Rosen dazu. Im Nachhinein, nach gewonnenem Kampf, scheint alles einfach und selbstverständlich. Doch war es das wirklich? Und was blieb davon? Ging das Leben ungebrochen einfach weiter? Nahmen die Herren der Fabriken diesen Angriff auf ihre Autorität und Souveränität einfach hin? Nein. Bereits wenige Tage nach Beginn des Streiks glich die Stadt einem Schlachtfeld. Auf der einen Seite standen die ArbeiterInnen, die nichts hatten als ihr nacktes Leben, für deren Erhaltung sie letztendlich kämpften. Demgegenüber standen die Kräfte der Exekutive, Polizei, Miliz und Nationalgarde. So friedlich die Proteste der ArbeiterInnen auch sein mochten, immer wieder kam es zu Auseinandersetzungen, die Opfer forderten. So wurde beispielsweise am 29. Jänner 1912 eine friedliche Versammlung abgehalten. Organisiert und abgehalten wurde diese von Joe Etter und Arturo Giovannitti, Funktionären der IBW. Die Nationalgarde eröffnete das Feuer auf die Anwesenden, mehrere tausend ArbeiterInnen. Dabei wurden zahlreiche Menschen verletzt und einer getötet. Wegen Beihilfe zum Mord wurden jedoch nicht die Verantwortlichen der Nationalgarde festgenommen, sondern die beiden Organisatoren und zusätzlich noch ein völlig Unbeteiligter. Sie blieben für 10 Monate in Haft. In dem lange nach dem Streik stattfindenden Prozess wurden sie zwar freigesprochen, aber es waren dennoch 3 Menschen über Monate in Haft gewesen, von denen man von vornherein wusste, dass sie unschuldig sind. Weitere unschuldige Opfer von Übergriffen, die jedoch keine Opfer forderten, wurden die Kinder, die mit Zügen nach New York bzw. Philadelphia gebracht werden sollten. Die Nationalgarde versuchte teilweise, diese am Betreten der Züge zu hindern. Offenbar war den staatlichen Institutionen jedes Mittel recht, die Streikenden zu destabilisieren. Dafür kennen sie nur ein Mittel, Gewalt, die noch dazu legitimiert ist, wobei diejenigen, die die Gewalt ausüben, von denen verschieden sind, die sie anordnen. Es besteht kein Bezug zwischen Täter und Opfer. Die ausführenden Organe berufen sich auf ihre Gehorsamspflicht. Diese Art der Trennung von Selbstverantwortung und eigenem Denken findet sich bis heute. Wer nicht selbst mordet, macht sich nicht die Hände schmutzig. Wer mordet, weil es ihm befohlen wird, agiert im Auftrag und ist bloßes Werkzeug. So war der Holocaust möglich und ist nach wie vor die schändliche Behandlung von fühlenden, lebenden Wesen in den Massentierfabriken bzw. Schlachthäusern tägliche, blutige, entwürdigende Realität. Doch auch nach dem Streik gingen die Repressionen weiter. So wurden jene Wobbys, Mitglieder der IWW, die sich während des Arbeitskampfes besonders hervorgetan hatten, selektiv und unter den fadenscheinigsten Vorwänden entlassen. Sukzessive wurden die Lohnerhöhungen teilweise wieder zurückgenommen. Aber auch durch die stärkere Mechanisierung und die daraus resultierende Verdichtung der Arbeit wieder ausgeglichen. Dennoch war der Bread and Roses Streik nicht umsonst geführt worden. Trotz des letztlich geringen Erfolges darf seine Beispielfunktion für andere Kämpfe von Migrantinnen, Afroamerikanerinnen, Wanderarbeiterinnen, Holzarbeiterinnen und andere scheinbar unorganisierbare ArbeiterInnengruppen wie die AFL-Gewerkschaft American Federation of Labor behauptete, die sich in erster Linie als eine Organisation verstand, die sich für weiße, angelsächsische, männliche Facharbeiter einsetzte, nicht unterschätzt werden. Er zeigte, dass über die Grenzen von Nationalitäten, Ausbildungsgrad und Geschlecht hinweg eine Solidarisierung möglich ist. In der Folge führte der IWW in den darauffolgenden Jahren eine Reihe großer Kämpfe, gerade in der Textilindustrie, und schaffte es vermehrt, ihren Organisationsbasis auf zentrale Industrien des Ostens auszudehnen. Im letzten Jahrhundert hat sich die Arbeitswelt stark verändert, zumindest in Europa und in den USA. Geregelte Arbeitszeiten, Krankenversicherungen, Arbeitslosengeld, Mindestlöhne und vieles mehr haben wir nicht zuletzt diesen Arbeitskämpfen zu verdanken. Errungenschaften, die wir mittlerweile als selbstverständlich ansehen. Dabei übersehen wir gerne, dass es im größten Teil der Welt nicht so aussieht. Dass Produkte wie Elektronik, Textilien etc. so billig angeboten werden können, verdanken wir nicht zuletzt den prekären Arbeitsbedingungen, die in den Herstellerländern herrschen und der Ausbeutung von Rohstoffen, die vor allem in sogenannte Dritte Weltländer vorkommen. Wer bei Kick, Forever 21, Primark etc. einkauft, unterstützt eben jene ausbeuterischen Verhältnisse. Doch auch bei uns beginnen die sozialen Errungenschaften zu bröckeln. Nicht zuletzt durch den Vorstoß der Regierung, den 12-Stunden-Tag wieder einführen zu wollen oder jeden Arbeitslosen unter Generalverdacht zu stellen, dass er zu faul zum Arbeiten ist. Doch es gibt vieles, was im Verborgenen geschieht und jene betrifft, die weder Kraft noch Zeit haben, sich politisch zu organisieren. Prekäre Arbeitsverhältnisse, das Abdrängen in eine Pseudo-Selbstständigkeit gehören ebenso dazu wie das Verschweigen der Tatsache, dass es immer weniger Arbeit gibt. Aber am bedrohlichsten ist das gelungene Brechen der Solidarität. Einzelne Gruppen werden gekonnt gegeneinander ausgespielt und verlieren sich im täglichen Hickhack. Arbeitende gegen Arbeitslose, Inländer gegen Ausländer, Frauen gegen Männer. Während wir aufeinander losgehen, statt uns zu solidarisieren, kann über unsere Köpfe hinweg lustig Politik gemacht werden, die nur einem Zweck dient, einige wenige auf der Welt immer reicher zu machen und Konzernen den Weg zu öffnen, die Herrschaft global zu übernehmen. Aber ein paar Brosamen werden schon für uns abfallen, zumindest für die, die brav und artig sind. Es ist allerhöchste Zeit, dass wir uns nicht mehr einlullen lassen vom sogenannten Trickle-Down-Effekt, also von diesen berühmten Brosamen, die ab und zu in ihrer Großmütigkeit von dem reichsten 1% auf die Armen ausgelassen werden. Es ist Zeit, dass wir aufstehen und sehen, wie viele wir sind, wie viele, die für ihr Leben kämpfen, für Brot, aber für Rosen und letztendlich eines erreichen wollen, eine Welt voller Love, Peace and Tofu. Ich freue mich, wenn du gerade diese Episode bis zum Ende gehört hast. Es ist ein spannendes Stück Geschichte, von dem wir durchaus lernen können. Ich freue mich über eure Kommentare und natürlich, wenn ihr meinen Podcast abonniert oder ein Like da lasst oder im bekannten, verwandten Freundeskreis über solche Vorkommnisse redet und sensibilisiert werdet für das, was immer noch in der Welt im Argen liegt. In diesem Sinne wünsche ich mir, dass wir diese Solidarität, die damals zum Durchbruch kam, wiederfinden. Und freue mich, wenn ihr wieder reinhört, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht.